Kapitel 24. Gottes Liebe und die Ewigkeit.
Im Jahre 2017 waren mein lieber Freund Hans-Jürgen Döring und ich vom Thüringer Landtag in Erfurt zu einer Schriftstellerlesung im Plenarsaal eingeladen. Auch mein Freund Volker Haase war mit dabei. Hans-Jürgen war der Präsident des Thüringer Schriftstellerverbandes. Da er bei solchen Veranstaltungen deshalb auch immer ein Grußwort sagen musste, war er etwas nervös. Aber ich kannte ihn sehr gut und wusste, dass dies nicht der einzige Grund für seine Nervosität war. Hans-Jürgen hatte Schmerzen und leider hatte ihm nichts bis hin zur chinesischen Akupunktur geholfen. Natürlich wusste er von meinen Heilungen, sowohl von der ersten Spontanheilung als auch von meiner zweiten Krebsheilung. Er war auch einige Male in unserer Gemeinde mit und fand sie sehr offen und authentisch. Jedenfalls hat er sich dort wohlgefühlt und war berührt. In den nun schon über 25 Jahren unserer Freundschaft hat Hans-Jürgen alle meine Entwicklungen beobachtet und hatte bemerkt, wie ich durch den Glauben ruhiger und gelassener wurde. Wir waren eng beieinander. Nicht nur bei gemeinsamen Kino- bzw. Theaterbesuchen oder auf Wanderungen, sondern auch geistlich. Beide sind wir im Juni geboren und so sagte Hans-Jürgen mehr als einmal, dass wir beide Zwillinge sind. Und da Hans-Jürgen oft mit den Worten spielte und vieles doppeldeutig meinte, hat er damit sicherlich auch unsere Nähe bezeichnet. Und um dem noch einen drauf zu geben, ergänzte er, es wird sich zeigen, wer von uns der Castor und wer der Pollux ist. Damit waren die Zwillingssterne gemeint, die doch unterschiedlich zu leuchten schienen. Diese Frage wurde allerdings nicht beantwortet. Ja, wir waren enge Freunde. Und deshalb machte ich mir Sorgen, dass er solche Schmerzen hatte. Trotzdem war es schön, wenn wir zusammen waren. Er kam auch an dem Tag zu mir gefahren. Volker Haase war bereits da. Und als wir gemeinsam nach Erfurt losfahren wollten, bekam ich die göttliche Anweisung, bete jetzt mit Volker für Hans-Jürgen. Diese Anweisung war wie immer kurz, aber sehr eindrücklich. Das sagte ich meinen beiden Freunden und Hans-Jürgen winkte ab mit den Worten, ach nein, Helmut, jetzt doch nicht, das passt jetzt gar nicht. Aber ich war innerlich so aufgewühlt, dass ich kaum anders konnte. Ich war mit Hans-Jürgen schon oft kurz vor dem Punkt, dass ich mit ihm das Lebensübergabegebet sprechen wollte. Ich weiß, dass er innerlich oft kurz davor stand. Aber er hatte seine Grenzen und so auch jetzt mit seinem rigorosen Nein. Ich schaute Volker an, der wohl einen ähnlichen Eindruck wie ich hatte. Mit meinem Auto fuhren wir dann wie immer bei Veranstaltungen in Erfurt gemeinsam in unsere Thüringer Landeshauptstadt. Nach der Schriftstellerlesung blieb man noch zusammen. Es gab einen Stehempfang mit vielen Leuten. Ich hatte einige Gesprächspartner, Hans-Jürgen hatte andere. Volker Haase hatte wohl auch ein paar Gespräche, saß aber auch gern mal in der Ecke in einem schönen großen Sessel. Plötzlich kam Hans-Jürgen zu ihm. Das hat er sonst nie gemacht, auch wenn sie sich kannten und mochten. Ich weiß nur so viel, dass sie sich über Glaubensfragen unterhielten. Da wusste Volker, dass bei Hans-Jürgen etwas passiert sein musste. Diese Ahnung hatte er auch schon früher am Tag. Genaueres weiß ich von dem Gespräch nicht, denn es war sehr vertraulich. Nach der Veranstaltung sind wir wieder zu mir gefahren und haben im Fernsehen Fußball angeschaut. Wir waren vom Spiel sehr begeistert und hatten einen guten Rotwein getrunken. Wir haben danach auch noch viel geredet, sodass es sehr spät wurde. Am nächsten Morgen frühstückten wir wie immer zusammen und normalerweise fuhr Hans-Jürgen dann allerspätestens 10 Uhr nach Hause. Aber nicht so an diesem Morgen. Er saß in unserer Küchenecke wie festgeklebt. Ich fragte ihn, ob er heute gar nicht los muss oder ob irgendwas ist. Er könne gern bleiben, denn ich würde mir den Tag für ihn und mit ihm freinehmen können. Er verneinte und betonte, wie schön es doch bei uns ist und er auch so gern da ist. Und so blieb er noch eine ganze Weile und erzählte mir viele Dinge aus seiner Kindheit. Wir erinnerten uns auch an die gemeinsame und wunderbare Pilgerreise nach Rom. Erinnerungsvoll glücklich fuhr er dann doch nach Hause. Einige Tage später nur war ich an einem Samstag bei dem sogenannten Blütenfest in der christlichen Kommunität Shiloh mit mehreren tausend Menschen. Trotzdem hörte ich, dass mein Telefon klingelte und sah, dass Hans-Jürgen anrief. Ich nahm den Anruf kurz an, um zu sagen, Hans-Jürgen, ich rufe zurück, hier ist es so laut. Daraufhin schrie eine Frauenstimme aus dem Telefon, Helmut, Hansi ist tot. Es war Hans-Jürgens Frau, die den mark- und beinerschütternden Satz ständig wiederholte. Ich konnte es nicht fassen. Das war doch unmöglich. Schnell suchte ich ein ruhigeres Plätzchen und fragte nach. Angelika, was ist los? Hans-Jürgen ist tot? Der Schreck saß mir fest in allen Gliedern. Ich wollte es nicht glauben, wiewohl ich es ja auch nicht glauben konnte. Wir hatten doch erst vor wenigen Tagen zusammen gesessen. Ich war erstarrt. Ich hatte nie gedacht, dass mein Freund und Sportlehrer eher sterben würde als ich, der ich doch seit Jahren Krebspatient bin. In dieser Stimmung, die ja eigentlich gar keine war, las sich ein Gedicht von Hans-Jürgen Döring in einem anderen Licht. Fingerzeig des Himmels. Noch fein austariert, die Grenze zwischen Lebenden und Toten. In der morgenlosen Welt Luftwurzeln wie aus Zellophan. Das Knistern des Eises. Für Spurensucher unhörbar, fast. Am nächsten Tag, am Sonntag, war wieder unser Gebetstreffen in der Gemeinde. Mein Freund Jürgen Lehmann hat mich gleich gefragt,
Helmut, was ist los mit dir? Irgendetwas stimmt doch nicht.
Also teilte ich ihnen die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod Hans-Jürgens mit. Daraufhin betete Jürgen Lehmann und fragte Gott direkt,
wo ist Helmuts Freund Hans-Jürgen?
Das kam mir fast ein bisschen mystisch oder esoterisch vor. Wie kann er denn? Es folgte eine Gebetszeit. Auch für mich wurde gebetet. Am nächsten Tag klingelte genau 17 Uhr das Telefon. Es war Volker Hase. Das macht er sonst nie um diese Zeit. Volker sagte,
Du Helmut, ich weiß nicht warum, aber ich stehe hier in der Küche, will einen Kaffee kochen und höre dabei neben mir eine Stimme. Rufe Helmut an und sage ihm, sein Freund Hans-Jürgen ist bei mir. Das habe ich jetzt gleich gemacht.
Volker wusste, dass es Gottes Stimme war. Ich wusste es auch sofort. Das machte mich sprachlos und knieweich, sodass ich mich erst einmal setzen musste. Nach einiger Zeit sagte ich zu Volker, »Ey, das konntest du gar nicht wissen, denn ich hatte Volker weder vom Tod meines Freundes noch von dem sonntäglichen Gebet in der Gruppe in der kurzen Zeit erzählen können.« So redete ich weiter. »Volker, ich bin dir dankbar dafür, aber ich frag mich schon, woher du wusstest, dass Hans-Jürgen Döring gestorben ist.« Daraufhin tönte es erregt aus dem Telefon.
»Was? Unser Hans-Jürgen ist gestorben?«
Er hatte es wirklich noch nicht gewusst und auch gar nicht vermutet, dass eben dieser Hans-Jürgen gemeint sein soll. Es war dennoch eine erlösende Nachricht für mich, denn mir fiel ein riesengroßer Stein vom Herzen. Ich hatte mir selbst schwere Vorwürfe gemacht, dass ich vielleicht dafür verantwortlich bin, wenn Hans-Jürgen nicht im Himmel ankommt. Ich war wohl nicht entschieden genug dran geblieben, ihn zu Jesus zu führen, damit Hans-Jürgen sein Leben Jesus übergibt. So war meine etwas naive Vorstellung, die mich zentnerschwer bedrückt hat. Aber Jesus hat doch viel mehr Möglichkeiten, die Menschen zu sich zu ziehen, auch wenn sie sich wie Hans-Jürgen mit dem letzten Schritt schwer getan haben. Ich war jedenfalls wirklich entlastet und fast glücklich über diese gute Nachricht. So konnte ich auch meinen Freund loslassen, denn er war nun sicher in den allerbesten Händen. Ich hatte das Gefühl, nun sofort zu Angelika fahren zu müssen, um mich dort in seinem Haus von ihm verabschieden zu können. Aber Angelika sagte am Telefon, dass er zur Obduktion nach Nordhausen mitgenommen wurde. Da wurde ich stutzig und ich kam folglich nicht mehr körperlich mit ihm zusammen. Ich musste ihn im Geist loslassen. Bei der Trauerfeier im Eichsfeld waren an die 300 Menschen zugegen. Ich durfte mir sicher sein, dass mein vorgeeilter Freund Hans-Jürgen den besten Platz von allen hat, auf ewig im Himmel. Was für ein freudiger Moment in der Traurigkeit. Allein in dieser einen Geschichte mit Hans-Jürgen spürte ich die unfassbar gewaltige Liebe Gottes. Indem ich Hans-Jürgen kennenlernen durfte, in ihm über Jahrzehnte einen wahren Freund fand und Gott ihn letzten Endes zu sich gezogen hat, was ich auch noch so wunderbar außergewöhnlich erfahren durfte.